Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Marion Brasch.
Guten Abend. Es war niemals mehr Anfang als jetzt. Das ist eine Zeile aus einem Gedicht von Walt Whitman und auch auf diese Sendung bezogen hat der gute Mann recht. Und wir zitieren ihn natürlich, weil er eine Rolle spielen wird in den kommenden 2 Stunden.
Children of Adam heißt nämlich ein Gedichtzyklus des amerikanischen Poeten, der jetzt als Hörbuch Hörstück veröffentlicht wurde, unter anderem eingelesen von Iggy Pop.
Außerdem geht es um Bücher von Susanne Kippenberger und Viktor Martinovic, um eine Graphic Novel über die letzten Tage der DDR und eine Geschichten-App für Smartphone.
Doch gleich wird es erstmal ziemlich elementar.
5 Minuten Ruhm. Der Favorit der Woche.
Er weiß alles über die Kuh und kennt die Kulturgeschichte der Scheiße. Er feiert die Schüchternheit und weiß, wie man sich bei Weltuntergang verhält. Florian Werner. Ohne seine Bücher wäre die Welt ärmer. Wer das noch nicht weiß, wird das spätestens mit seinem neuen Buch erfahren, denn da geht es um das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Elemente. In Helium und Katzengold erzählt Florian Werner 92 elementare Geschichten, ordentlich sortiert und durchnummeriert, wie in dem von uns bekannten Periodensystem. Wie ordentlich es tatsächlich in diesem Buch zugeht, verrät uns Florian Werner jetzt live bei den Literaturagenten.
Er ist da. In all seinen elementaren Bestandteilen. Herzlich willkommen.
Hallo Florian.
Sag mal, welche Note hattest du noch mal in Chemie?
Oh, eine sehr, sehr schlechte. Ich habe tatsächlich auch Chemie und Physik, sobald es ging, abgewählt, wie man damals sagte. Ich glaube, in der 12. Klasse habe ich mich von allen Naturwissenschaften befreit und mich dann ganz den Laberfächern gewidmet, also aber Englisch, Deutsch und so weiter.
Umso erstaunlicher, dass du dich jetzt hier um dieses Periodensystem gekümmert hast. Also gab es da so eine Art Initialzündung?
Das hat mich schon ganz lange fasziniert, dieses periodische System. Vielleicht gerade, weil ich daran so gescheitert bin in der Schulzeit, aber auch, weil es so was unheimlich Poetisches hat. Also wenn man sich das anguckt, es besteht aus diesen ganzen lateinischen Buchstaben, N, A, C, L, H, H, E und so weiter. Also von Wasserstoff bis Uran. Es hat also was unheimlich Sprachliches, was Schriftliches, aber ich habe es eben nicht verstanden. Ich habe mich immer gefragt, ich kenne die Buchstaben, aber was steckt dahinter? Und jetzt dieses Buch Helium und Katzengold war eben so ein Versuch, sozusagen ein literarisches Periodensystem dem entgegenzusetzen.
Gleich zu Beginn des Buches gibt es ja dieses schematische Periodensystem mit so kleinen Anmerkungen. Da steht zum Beispiel bei Lithium, dem dritten Element, Katze und Depression in dem kleinen Fach. Diese Assoziationskette würde mich doch tatsächlich mal interessieren. Wie kam es dazu? Lithium, Katze, Depression.
Das, was du erwähnst, dieses periodische System, war tatsächlich ein System, was ich über meinem Schreibtisch an der Wand hängen hatte, mehrere Jahre lang. Und dann habe ich immer eben reingeschrieben, wenn mir was einfiel. Und bei der Katze war es, glaube ich, so, also Lithium wird in Form von einigen seiner Salze zur Therapie eingesetzt bei Depressionen, bei schizoiden Störungen und so weiter. Und dann kam ich irgendwie auf diese Katze, die irgendwie auch so ein bisschen schizophren ist und auch sehr depressiv, weil immer wenn die Katze aus dem Haus ist, dann tanzen die Mäuse. Die Katze kriegt das natürlich mit. Sie kommt irgendwann nach Hause, sie hört die ganzen Mäuse, machen da Techno-Party. Es ist super Stimmung, aber natürlich immer, wenn die Katze wieder zu Hause ist, dann ist die Party vorbei und sie möchte sogar ein Mäuslein sein. Und dadurch kam ich irgendwie dann auf das Lithium. Ich gebe zu, das ist eine relativ weit schweifende Assoziation.
Ja, absolut. Vor allem zeugt sie doch von, ich möchte nicht sagen kranke Fantasie, aber sehr viel Fantasie.
Ich nehme es als Kompliment.
Ja, auf jeden Fall. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist auch die zum Phosphor, in der Gott immer am irdischen Lichtschalter spielt, an, aus, bis er irgendwann zur Ordnung gerufen wird, ja?
Wie? Genau, von irgendeiner anderen metaphysischen Figur, man weiß es nicht genau, ist es der Teufel oder ist es irgendeine Urgewalt, die noch älter und größer ist als Gott? Also es treten immer wieder so merkwürdige metaphysische Charaktere auf in meinem Buch. Gott ist eben der eine, der sich sehr, sehr kindisch aber verhält und eben dieser Schöpfungsakt, der wird eben sehr, sehr albern. Also macht immer, es werde Licht, es werde wieder dunkel, es werde wieder Licht, es werde wieder dunkel und es geht also, die ganze Welt flackert, bis dann eben irgendwann vermutlich der Teufel mal eingreift und ein Machtwort spricht und sagt, so jetzt aber bauen wir hier einen Dimmer ein in den Schaltern, wird schön abgedimmt abends immer und aufgedimmt morgens.
Jetzt sind das ja nicht nur Geschichten zu den Elementen, sondern diese Geschichten selbst sind extrem elementar. Also sie behandeln wirklich die elementaren Stationen, Geburt, Tod, diesen ganzen Kram dazwischen. War das von Anfang an so von dir intendiert oder hast du wirklich beim dich diesen Elementen nähern gemerkt, dass es eigentlich auch um das ganz Existenzielle dazwischen geht?
Ich glaube, das Existenzielle dazwischen hat mich schon immer sehr interessiert bei all meinen Büchern. Auch die Kuh, auch die Scheiße sind da sehr elementare.
Auch der Weltuntergang. Gegenstände.
Auch der Weltuntergang ist in gewisser Weise elementar. Das heißt, es war mir klar, dass diese Themen mich auch sowieso umtreiben. Und als ich mir dann dieses periodische System vornahm, sozusagen als Gerüst, um daraus ein Buch zu bauen, um darum ein Buch zu bauen, da zeigte sich daraus sehr schnell, dass ich eben diese Elemente nicht nur als Auslöser für bestimmte Erzählungen brauche, also eben über die Verwendungsmöglichkeiten, über die chemischen oder physikalischen Eigenschaften, über die Entdeckungsgeschichte, sondern auch, dass ich damit eben wirklich Geschichten erzählen möchte, die den Namen verdienen, dass sie eben wirklich elementare Geschichten sind.
Aber das sind ja nicht einfach nur Geschichten. Also das Besondere an diesem Buch sind eben nicht nur die Geschichten, sondern auch deren unterschiedliche Formen. Also es gibt absurde Dialoge, groteske Episoden, dann längere Erzählungen und dann eben auch diese Wortbilder, die mich so ein bisschen an Morgenstern erinnert haben. Gab es ein bestimmtes Prinzip, welchem Element du welche Art der Geschichte zugeordnet hast, oder hast du dich da einfach nur treiben lassen von deiner Inspiration?
Es gibt ja dieses Sprichwort, ist es sogar aus der Vorherzeit, ein Bowle mit Chemie ist, wenn es stinkt und kracht.
Ich glaube,
das war so mein Formprinzip. Sozusagen, es ist alles erlaubt, es ist alles möglich. Natürlich steht jede Geschichte in Verbindung zu dem Element, das sozusagen der Geschichte den Namen gibt, den jeweiligen. Aber wie die sich dann untereinander ordnen, das ist schon, da treffen chemische Urgewalten aufeinander, glaube ich. Und dann explodiert das immer wieder auf.
Genau, also so wie die Elemente miteinander reagieren, reagieren ja auch die Geschichten mit und aufeinander. Und du hast diese Hyperlinks eingeführt. Kannst du das Prinzip nochmal so ein bisschen erklären?
Genau, ich selber würde die auch als analoge Hyperlinks irgendwie bezeichnen. Also sozusagen die, ich hatte eben schon gesagt, das ist immer ein Buchstabe, der für ein Element steht, also U für Uran zum Beispiel. Und wenn es dann so eine Querverbindung gibt in einer Erzählung, zum Beispiel zum Uran, dann ist so plötzlich mitten im Text irgendwann dieses U so ein bisschen gehighlightet. Dann steht links so ganz, ganz klein die Protonenzahl daneben, sodass man auch weiß, das ist auch gleichzeitig die Kapitelzahl. Und dann kann man eben dieser Spur folgen durch das Buch. Das heißt, man kann eigentlich das fast in jeder beliebigen Reihenfolge lesen. Man könnte irgendwo einsteigen und dann diesen kleinen Hyperlinks, diesen Spuren folgen.
Deswegen gibt es dann eben auch die Wiedergänger. Also die fleischfressende Pflanze zum Beispiel kehrt wieder, die Frau ohne Schatten und mit Schatten, und dann Gott und Teufel natürlich auch. Das Buch steht vermutlich im Sachbuchregal. Aber es ist ja im Grunde kein Sachbuch. Also es ist, man sagt dazu, oder ich weiß nicht, hast du das selbst erfunden, den Begriff erzählendes Sachbuch, oder gibt es das eigene Genre?
Ja, irgendwie erzählendes Sachbuch oder creative Non-Fiction, sagt man, glaube ich, im Englischen dazu.
Ach so, das klingt
kreative
natürlich auch besonders
Non-Fiction
sehr. Auch sehr wichtig. Fühlst du dich eigentlich wohl so zwischen allen Stühlen?
Total.
Ja?
Ja. Auf jeden Fall. Also deswegen steht ja das Katzengold auch im Titel.
Ja.
Denn Katzengold ist ja auch etwas, das vorgibt, ein bestimmtes Element zu sein, eben Gold, aber es ist gar keins. Es ist eben Pyrit, also eine Mischung aus Eisen und Schwefel. Und so ähnlich funktionieren, glaube ich, auch meine Bücher. Und auch gerade dieses sieht so aus wie ein Sachbuch, aber eigentlich steckt doch was ganz anderes dahinter.
Etwas sehr Schönes steckt dahinter und vor allem drin. Florian Werner, Helium und Katzengold, 92 elementare Geschichten. Das Ganze ist bei Nagel und Kimche erschienen, hat 206 Seiten, kostet 14,90 €.
99 sogar habe ich.
99. Und beim Blick auf deine Internetseite werden wir immer ganz ganz still vor Bewunderung, was du alles kannst. Du bist nämlich unter anderem auch ein unglaublich guter Musiker und du hast auch ein paar Elemente vertont, ihnen Songs gewidmet. Und wir hören jetzt einen Song von diesem dazugehörigen kleinen Album, Sekundenabrechnung heißt das, ne?
Genau. Zu welchem Element gehört das?
Das gehört zum Protactinium, einem Element, das eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit nur hat. Und die Band, die das mit mir zusammen vertont, heißt natürlich Palm Pilot. Die Musik hat mein geschätzter Kollege Zagradia geschrieben. Und Protactinium, da geht es um die Kürze.
Und das hören wir jetzt. Danke, Florian. Vielen
sehr
Dank.
Gerne. Tschüss.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Iggy Pop ist ja nicht nur der Godfather des Punk, er ist bis heute auch bei seinen Bühnenshows einer der krassesten und überzeugendsten Vertreter des Punks. Der Mann ist Jahrgang 1947, also wirklich 67 Jahre alt, aber er tobt und rockt mit nacktem Oberkörper wie ein junger Hüpfer. Jenseits dessen ist der Mann extrem kreativ. Jetzt hat er aus Liebe zu dem großen amerikanischen Dichter Walt Whitman bei einer zweisprachigen Hörbuchproduktion mitgemacht, Children of Adam, die Kinder Adams, heißt das Hörstück von Kai Greene, bei dem nicht nur Iggy Pop mitmacht, sondern auch so bekannte Schauspieler wie Martin Wuttke, Birgit Minichmayr, Lars Rudolph, Marianne Segebrett, Brecht und etliche andere. Vielleicht sollten wir erstmal erzählen, was das überhaupt für Texte sind, Gesa.
Das sind Gedichte aus dem Zyklus Grashalme. Für die wird Walt Whitman heute so als einer der wichtigsten Lyriker des 19. Jahrhunderts in Amerika gefeiert. Damals, als diese Gedichte entstanden, sorgten sie für einen Megaskandal und dafür, dass Leaves of Grass, wie es im Original heißt, schlicht verboten wurde. Es geht in diesen Texten um den menschlichen Körper, um seine Sinnlichkeit, um Sex, Begierde. Die werden hier wirklich gefeiert wie so eine neue Religion. Und für die Zeit war das unvorstellbar. Hier kommt ein Auszug aus diesem Hörbuch, den ich besonders stark finde. Martin Wuttke liest Walt Whitmans Urmomente.
Native Moments.
Urmomente, wenn ihr über mich kommt. Ah, jetzt seid ihr da. Gebt mir nichts als wollüstige Freuden nun. Gebt mir den Trunk meiner Leidenschaften. Gebt mir Leben, rau und vulgär. Ich verkehre mit den Herzenskindern der Natur, bei Tag und auch bei Nacht. Ich glaube an jene, die an ausschweifende Freuden glauben. Ich teile die Mitternachtsorgien junger Männer. Ich tanze mit den Tänzern und trinke mit den Trinkern. Echos hallen von unserem unzüchtigen Geschrei. Ich erwähle irgendeine niedere Person zu meinem besten Freund. Sie soll gesetzlos sein, unzivilisiert und ungebildet. Sie soll von anderen wegen ihrer Untaten verdammt worden sein. Ich will nicht länger eine Rolle spielen. Warum sollte ich von meinen Gefährten mich ausgrenzen? O ihr Ausgestoßenen, ich zumindest verstoße euch nicht. Ich trete sogleich in eure Mitte. Euer Dichter will ich sein. Ich will mehr für euch sein als für alle anderen.
Martin Wuttke mit einem Ausschnitt aus Walt Whitmans Children of Adam. Mich hat das einerseits an Heiner Müllers Hamlet-Maschine erinnert, bei der Martin Wuttke ja auch gesprochen hat. Nur, dass dieser Text hier eben wirklich genauso kraftvoll klingt und genau den gleichen Rhythmus hat wie das christliche Glaubensbekenntnis. Ja, und das finde ich einen sehr, sehr guten Text.
Das stimmt, das hat auch so was Mantraartiges, so wie er das spricht. Der englischsprachige Teil, das haben wir am Anfang ganz kurz gehört, der wird ja auch von Iggy Pop eingesprochen. Ich fand ja, dass das sehr, sehr gut passt. Also Iggy Pop ist ja gewissermaßen auch der gelebte Exzess und der hat ja eben, zelebriert ja auch seinen Körper gewissermaßen.
Genau, oder? Also ich dachte auch auf den ersten Blick wirklich perfekt. Du kannst auch hören, wie Iggy Pop wirklich für diesen Schriftsteller brennt. Also er ist wirklich sein Bruder im Geiste. Und diese Mischung aus hemmungslosem, ungebremsten Exzess und Genuss, für den steht ja auch Iggy Pop, also im Grunde seit den 70er Jahren. Und er hat das ja so ein bisschen übersetzt in diese Formel Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Ich mag Iggy Pop auch sehr. Hier habe ich mich dabei ertappt, wie ich diesen Iggy Pop des Jahres 2014 dann doch so semi-ideal fand, einfach weil diese Stimme doch schon so sehr, sehr viel erlebt hat. Also ich hatte dann auch gleich wieder so diesen sehnigen, krassen Körper vor Augen, der ja auch immer so ein bisschen was Befremdliches hat. Also der tritt ja bis heute mit nacktem Oberkörper auf und ich finde gerade diese Kombination aus diesem extrem fertigen, markanten Gesicht, diesen blondierten Haaren und ja, also ich fand alles, das ist so ein bisschen weit weg von diesem, was Walt Whitman für mich auch ist, dieses nah an der Natur, ursprünglich. Also da finde ich den einfach irgendwie zu kaputt,
ja,
zu sehr in die Jahre gekommen. Ich finde, das klingt in der Stimme mit. Wollen wir einmal so ein kleines Beispiel
hören?
Okay,
dann hören wir rein.
As Adam, early in the morning, walking forth from the bower, refreshed with sleep, behold me where I pass, hear my voice, approach, touch me. Touch the palm of your hand to my body as I pass. Be not afraid of my body.
Also ich finde das toll. Ich finde das toll. Also ich finde, weil ich meine, Walt Whitman ist ja auch alt geworden und er war auch, meine, dieses Gedicht ist ja irgendwie, es hat Begierde, es hat aber auch irgendwie so dieses Abgefuckte, was er auch so ein bisschen dokumentiert. Und Walt Whitman war ja, glaube ich, auch dann irgendwie ein Außenseiter und wurde so ein bisschen verpönt wegen seiner. Ja. Also ich finde das schon ziemlich.
Mich haben eigentlich diese deutschen Stimmen fast noch mehr überzeugt und ja. Man muss schon sagen, das ist toll gemacht, weil sich das ja abwechselt. Du hast ja diese deutschen Stimmen, du hast Iggy Pop, das gibt so eine totale Vielstimmigkeit. Und man muss auch sagen, dass dieser Kai Greene tolle Schauspieler rangekarrt hat. Also es sind 11 Leute, die da mitmachen. Alexander Fehling macht seinen Job, finde ich mal wieder phänomenal.
Volker Bruch auch gut.
Volker Bruch, Marianne Sägebrecht, ja. Ganz schnörkellos, ganz nackt und verletzlich. Also da fand ich doch, dass bei diesen 11 Schauspielern, da gibt's auch welche, die mich weniger überzeugen, aber sind schon ein paar richtig, richtig gute dabei.
Also ich fand mitunter, war mir ein bisschen, also ich weiß jetzt nicht mehr bei wem genau, also war es mir ein bisschen zu bemüht und zu sehr Pathos und so, also so ein bisschen zu sehr drauf. Mhm. Aber im Großen und Ganzen fand ich das insgesamt, also diese Vielstimmigkeit, also die ja offenbar auch in diesen Gedichten wohnt, auch wenn es immer um ihn geht, ja, er feiert sich selbst ja auch immer. Das fand ich schon ziemlich grandios, also das ist wirklich auch sehr abwechslungsreich. Was mich allerdings wirklich gestört hat, war, man hätte irgendwie im Booklet ein bisschen mehr machen können, müssen. Also ein paar Texte noch einfach abdrucken, gerade die englischsprachigen Passagen. Das fand ich ein bisschen schade, dass das nicht gemacht wurde.
Mhm. Aber sonst... Ja, und die Musik ist
Musik,
vor allen Dingen Knaller.
Zu der müssen wir natürlich auch... Das sind Tarwater und Carsten Nicolai, das ist Noto, nennt
genau,
er sich.
Genau, der hat ja auch viel bei den einstürzenden Neubauten zum Beispiel gemacht. Und diese Musik, die fand ich auch großartig, weil die nämlich auch diesen ganz eigentümlichen körperlichen Effekt mitbringt. Also du hörst wirklich dieses elektronisch-sphärische Puckern und Wummern. Und das klingt, finde ich, wirklich ganz oft, wie wenn man sein eigenes Herz durch so ein Stethoskop abhört. Also
machst du das manchmal, Gesa?
Muss ich mir Sorgen machen? Aber oder wenn man, sagen wir mal so, wenn man bei dem Objekt seiner Begierde vielleicht mal so am Brustkorb lauscht und so halb fasziniert, halb beängstigt, eigentlich viel mehr hört, als man eigentlich hören will. Und dass dieses Klopfen des Herzens eigentlich gar nicht so richtig zusammenbringt mit der Person oder fast so ein bisschen Angst hat vor dieser Abgelöstheit des Herzens. Und das, finde ich, transportiert die Musik phänomenal gut und hat gleichzeitig auch wirklich, um es mal jetzt ganz pathetisch zu sagen, aber die hat wirklich sowas, fast, man kann wirklich das Universum hören mitunter.
Ja, absolut. Also diese Platte sage ich schon, also CDs, sind zwei CDs, haben wirklich auch einen Sog in dieser ganzen Gesamtproduktion, auch wenn man hier und da vielleicht ein paar Abstriche macht, aber großartig. Children of Adam, Kinder Adams ist die deutsche Übersetzung. Hörbuch von Kai Greene ist bei Hörbuch Hamburg erschienen. Eine CD plus einer Bonus-CD, auf der nochmal nur Iggy Pop die englischen Texte von Walt mit liest. Kosten 14,99 €. Steady Pace, Matthew E. White bei den Literaturagenten. Und da geht es jetzt um eine Familie, die wenigstens in England so berühmt wie auch berüchtigt ist. Vor allem die Töchter dieser Familie haben jahrzehntelang die britische Klatschpresse beschäftigt. Es geht um die Familie Mitford. Die Berliner Journalistin Susanne Kippenberger hat über das vorletzte der 7. Mitford-Kinder eine 600-Seiten-Biografie geschrieben. Das rote Schaf der Familie. Jessica Mitford und ihre Schwester heißt das Buch. Und Gesa, du hast dich durch diesen Schmöker durchgearbeitet. Erstmal für alle, die noch nie was von diesem Mitford-Clan gehört haben, was ist denn das oder was waren das für eine Familie?
Also die gehörten so im vergangenen Jahrhundert zum vergleichsweise verarmten britischen Adel, aber trotzdem war diese Familie wohl immer sehr, sehr einflussreich. Die jüngste der Mitford-Schwestern, die ist übrigens vor ungefähr 2 Monaten, glaube ich, gestorben und da kam wirklich so der gesamte britische Hochadel inklusive Prinz Charles und Camilla höchst selbst zum Grab. Und was diese Familie aber vor allem so spektakulär und so spannend macht, das ist die Tatsache, dass diese 7 Mitford-Kinder komplett unterschiedliche Originale waren. Und das beschreibt die Susanne Kippenberger sehr hübsch. Also wie es buchstäblich bei jedem Mittagessen so gekracht hat. Also das muss die ganze Zeit wirklich drunter und drüber gegangen sein, weil das lauter Temperamentsbolzen waren, jeder auf seine Weise.
Aber dieses Buch, wenn ich das richtig verstanden habe, da dreht sich jetzt vor allem um die eine, um Jessica, das rote Schaf der Familie. Also man kennt schwarze Schafe, rote Schafe, habe ich noch nichts davon gehört. Was heißt denn das? Also heißt das, dass sie am meisten aus der Art geschlagen ist? Oder?
Kann man sagen. Also die Eltern, vor allem der Vater, die kamen wirklich aus so einer klar reaktionär rechten Ecke. Wobei diese Kinder auch alle doch sehr, sehr frei aufgewachsen sind. Also die Mutter hielt zum Beispiel ganz viel vom Prinzip Homeschooling. Die haben nie eine Schule besucht. Dazu gab es aber eine großartige Bibliothek zu Hause, in der sich die Kinder wirklich durch die gesamte Weltliteratur gefressen haben. Und jedes dieser Kinder suchte sich so seine Nische. Die eine hat dann später den Chef der britischen Faschisten geheiratet. Die nächste war so eine richtig gute Freundin von Adolf Hitler, hat sich bei Kriegsbeginn dann im englischen Garten aus Verzweiflung wirklich eine Kugel in den Kopf geschossen, als es zum Krieg zwischen England und Deutschland kam. Das konnte sie nicht verstehen, nicht akzeptieren. Nancy Mitford wurde eine berühmte Schriftstellerin und Jessica eben, diese fünfte, das rote Schaf, die wurde als einzige wirklich zur glühenden Kommunistin. Die ist mit 19 getürmt mit irgendeinem Cousin, ist in den spanischen Bürgerkrieg durchgebrannt, ist später in die USA gezogen und wurde da wirklich zu so einer eindrucksvollen, Kette rauchenden Journalistin und Aktivistin für Menschenrechte. Und von der Anmutung muss die so ein bisschen gewesen sein wie so eine investigative Miss Marple. Also eine sehr, sehr schrullige Person und auf jeden Fall doch das schillerndste Exemplar der Mitford-Mischpoke. Mhm.
Wie nähert sich denn Susanne Kippenberg dieser Frau? Was interessiert sie denn besonders an Jessica Mitford?
Also die ist wohl, sagt sie selbst, seit den 90er Jahren immer wieder mit dieser Familie beschäftigt gewesen. Und man merkt ihrem Buch auch auf jeder Seite an, wie viele Details, wie viele Anekdoten sie über die Jahrzehnte gesammelt hat. Gleichzeitig spürt man richtig so eine Zärtlichkeit, die sie gegenüber dieser Person Jessica Mitford entwickelt, mit all ihren Widersprüchen. Also gerade das habe ich auch an diesem Buch so gemocht, dass die Susanne Kippenberger nicht nur die phänomenale Stärke und Größe und den Humor dieser Frau schildert, sondern wirklich auch ihre Schwächen, ihre Tiefpunkte. Und gerade in dieser Differenzierung, da hat mir das Buch auch so gut gefallen.
Hast du mal ein Beispiel?
Also ich fand zum Beispiel sehr, sehr interessant diese zwiespältige Rolle als Mutter. Also das war sicher nicht ihre Kernkompetenz, Hausfrau und Mutter sein. Das hat sie schlicht gelangweilt. Sie war ihren Kindern keine typische so eine Duzi-Duzi-Mama, sondern hat den Kindern sehr früh zu verstehen gegeben, Freunde, ich mache hier meinen Krempel. Das war vor allen Dingen Schreiben, Schreiben, Schreiben wie so ein Maniac. Und ihr sucht euch mal die Sachen, die euch interessieren, bitteschön. Zwei der Kinder, der vier Kinder, sind verstorben, also ihre erste Tochter ganz übel, weil sie, die Mutter, nicht ausreichend geimpft war. Schon mit 4 Monaten ist diese Tochter gestorben. Später ist ihr 10-jähriger Sohn bei einem Busunfall ums Leben gekommen und beide Todesfälle hat sie auch nie wirklich bewältigt. Das geht sogar so weit, dass sie in ihrer eigenen Autobiografie nicht einen Satz über diesen Sohn schreibt, so als hätte das den gar nicht gegeben. Und man ahnt so ein bisschen, warum diese Frau dann also auch wirklich lange Jahre schon morgens angefangen hat, harte Drinks in sich reinzukippen. Dazu, wie gesagt, hat sie Jahrzehnte sehr überzeugt Kette geraucht, angeblich auch als kluge Vorsichtsmaßnahme, um selbst gar nicht erst alt und klapprig werden zu müssen. Das wollte sie nämlich nie. Und auch das ist sehr rührend beschrieben, wie sie dann als 79-Jährige dann doch irgendwann, ja, das Rauchen und Trinken hat sie längst gelassen, Lungenkrebs bekommt und mit welcher Größe sie diesem eigenen Tod ins Gesicht schaut. Also sie schreibt hochvergnügt nochmal so an alle Briefe. Es gibt so Mitteilungen wie, so jetzt müssen wir uns aber wirklich treffen. Also ich habe jetzt doch nur noch 3 Monate zu leben und nicht mehr 6, wie die Ärzte zunächst gesagt haben. Und es gibt auch so eine Trauerfeier, die hier beschrieben wird, die eine wirklich richtig fröhliche, exaltierte, große letzte Party gewesen sein muss, also bei der schallend gelacht wurde. Und es bleibt auch so am Ende des Buches dieser Eindruck, hier hat eine sehr, sehr eindrucksvolle Frau ihr Leben wirklich gelebt.
Also das scheint mir dann so Lektüre für Leute zu sein, die wirklich auch Biografien, gelebtes Leben mögen, oder?
Genau. Also es ist auf jeden Fall ein Buch für Leute, die sich für tolle Biografien interessieren und es erzählt eben nicht nur über dieses schillernde, pralle Leben, es erzählt natürlich gleichzeitig über unser ganzes Jahrhundert mit all seinen Widersprüchen. Es ist wirklich witzig, es ist unterhaltsam, es ist rührend und es hat noch einen Effekt, ohne dass man es jetzt vielleicht so auf Anhieb merkt, es ermutigt einen wirklich dazu, selbst viel radikaler seinen Leidenschaften zu folgen, viel weniger Kompromisse einzugehen. Also Nein, das wirst du noch erleben.
Ich habe diesen Wink verstanden. Das rote Schaf der Familie. Susanne Kippenbergers Biografie ist bei Hansa erschienen, kostet 26 Euro. 600 Seiten sind das auch wert. Dankeschön, Gesa.
Sommer 89. Gerade aus China zurück wird der New Yorker Journalist Tom Sandman nach Ost-Berlin geschickt, um den Niedergang eines Staates zu dokumentieren. Mit schlimmen Zahnschmerzen macht er sich auf die Reise und ahnt noch nicht, welches Abenteuer ihn erwartet. Treibsand heißt die Graphic Novel, in der die Illustratorin Kitty Kahane mit den Historikern Max Mönch und Alexander Lahl eine ganz eigene Geschichte vom Ende der DDR erzählen. Eine Geschichte von verpassten Gelegenheiten, zerstörten Illusionen, von Verrat und der Ironie des Schicksals. Und darüber sprechen wir jetzt bei den Literaturagenten.
Genau, und wir begrüßen zwei der Schöpfer, Kitty Kahane und Alexander Lahl. Herzlich willkommen.
Tag.
Hallo.
Hi.
Hallo.
Jetzt ist Treibsand nicht eure erste Zusammenarbeit. Ihr habt bereits eine Graphic Novel gemeinsam gebastelt, die Geschichte von Arnim und Eva. Da ging es um den 17. Juni 1953. Ihr müsst noch mal erzählen, wie ihr ursprünglich überhaupt auf die Idee gekommen seid, so historische Ereignisse in Comics zu gießen.
Am besten du jetzt, Alex.
Ja, gerne. Wir lesen selber ganz gerne Comics, Graphic Novels, und haben uns gedacht, das würden wir gerne auch mal ausprobieren. Wir haben schon einige Animationsfilme gemacht, die historische Themen aufgreifen und versuchen zu erzählen. Ja, und dann hat das geklappt mit dem ersten Buch. Wir haben Kitty gefragt, ob sie nicht Lust hat, das mit uns zu machen. Dann haben wir es gemacht, das war sehr schön, jetzt haben wir es nochmal gemacht.
Mhm. Aber wie seid ihr bei der Arbeit an dieser Geschichte und an der Geschichte davor und an der Geschichte jetzt vorgegangen? Habt ihr die Figuren und den Plot gemeinsam entwickelt? Wie kann man sich das ganz praktisch vorstellen?
Ja, also Max und ich vorzugsweise beim Joggen entwickeln wir Geschichten, die wir dann aufschreiben, und wenn wir die dann erstmal fertig haben und so einen Plot entwickelt haben, so eine Erzählung, Erzählstruktur und dann so Dialoge auch so richtig formuliert haben, dann geben wir das ganze Konvolut zu Kitty, die daraus dann eine Graphic Novel macht.
Mhm. Also auch nicht ganz einfach, weil man muss ja erstmal wirklich diese sehr anspruchsvollen Figuren, die sich die Jungs da ausgedacht haben, entwickeln. Und am Anfang ist es ein bisschen holprig, nicht, bis man wirklich so einen Charakter schafft. Also ich habe mir zum Beispiel auch dann Paul Auster mal angeschaut oder so. Wie sieht der aus als starker Typ? Also man entwickelt dann diese Figuren. Braucht Zeit.
Jetzt hat ja diese Geschichte aber wirklich mehrere Ebenen. Also da ist einerseits dieser amerikanische Journalist, dieser Tom Sandman. Dann ist da dieses surreale Traumtagebuch von ihm. Und die ganz persönliche Geschichte von Ingrid Beerwolf und die DDR-Geschichte. Also habt ihr das von Anfang an wahrscheinlich so konzipiert, aber habt ihr euch dann aufgeteilt, dass du, Kitty, vielleicht dann doch das Traumtagebuch weiterentwickelt hast? Oder machst du dann sozusagen einfach nur Bilder zu dem, was der Text dir vorgibt?
Genau. Es gibt ein Treatment von den Jungs und die haben sich die Geschichte wirklich ausgedacht. Und natürlich, ich sehe das auch sehr speziell von meiner Seite aus, und da kann es schon dazu kommen, dass die Jungs nochmal den Text auch darauf anpassen. Aber diese ganzen Ebenen, die kommen schon von den Jungs.
Es entsteht auf jeden Fall immer nochmal was ganz Eigenes, nachdem Kitty eben gezeichnet hat. Und wir ändern eigentlich dann immer den Text, das müssen wir auch machen.
Ja, aber das ist ja wirklich interessant, die Perspektiven, ne? Also ihr seid altersmäßig ja auch ein bisschen auseinander, ne?
Kann man so sagen.
Spielte das auch eine Rolle? Also diese Perspektive, drei Perspektiven, also drei Individuen gucken auf eine Geschichte, aber dann eben auch noch, ich will jetzt nicht sagen zwei Generationen, aber ja, fast vielleicht.
Kann man schon sagen.
Hatte das Einfluss auf die Entwicklung der Geschichte irgendwie, dass ihr sagt, das ist jetzt aber nur zu sehr deine Perspektive, oder hat es sich tatsächlich so abgespielt? Ich meine, ihr verlasst euch ja natürlich auch auf Fakten, ist ja klar, aber...
Bei Max und mir ist es relativ einfach, weil wir beide gleich alt sind. Oder fast gleich alt, er ist, glaube ich, ein Jahr älter. Aber ich kann das nicht so richtig sagen. Es ist auf jeden Fall so, dass wir vor allen Dingen eine gute Geschichte erzählen wollen. Mhm. Und da ist es wahrscheinlich auch erstmal nicht ganz so wichtig, ob das jetzt eine Geschichte über den Mauerfall oder über den 17. Juni oder vielleicht über Karl den Großen ist oder so. Und insofern treffen wir uns da, wo es darum geht, eine gute Geschichte zu erzählen. Aber vielleicht sieht Kitty das auch anders.
Erstmal war es natürlich toll, dass ich mit dieser Generation auch arbeiten konnte.
Das klingt jetzt so,
du klingst aus wie ein bisschen älter.
Vielen Dank.
Ja, das ist aber wichtig, ja, finde ich schon gut. Und ich habe natürlich einen anderen Blick als die Jungs, weil ich ja eben älter bin und andere Sachen erlebt habe, auch von der Familie und so weiter. Und die kommen schon rein. Und ich denke, da so viele Emotionen, die ich da so eben in der Zeit erlebt habe, die spielen rein, aber die verschmelzen eigentlich mit den Erfahrungen der Jungs. Und ich glaube, das ist so ein Prozess, dass, also ich habe oft total lachen müssen oder auch natürlich war emotional sehr ergriffen von bestimmten Dingen, die ich gar nicht so erlebt habe in der Zeit.
Apropos Lachen, also eine der so Running Gags in dieser Geschichte ist ja, dass dieser arme amerikanische Journalist immer von grauenhaften Zahnschmerzen gepeinigt wird. Also je näher das Ende der DDR rückt, desto krasser werden diese Zahnschmerzen. Da an dieser Stelle denkt man immer, es muss auch wahrscheinlich richtig doll Spaß gemacht haben, diese Geschichte zu entwickeln, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und die Zahnschmerzen, da kann man viel mit spielen. Man kann natürlich auch eine Menge interpretieren. Man kann also irgendwie sagen, dass es so parallel irgendwie zu DDR verstanden werden kann, wo irgendwie auch diese Mauer, um die es ja geht, irgendwie wie so ein ewiger Zahnschmerz ist. Aber ich will das gar nicht so weit ausfinden. Es war vor allen Dingen auch der Versuch, ein bisschen anders an die Geschichte ranzugehen.
Auch eine Dramatik, nicht? Ich fand, weil entwickelt sich so eine Dramatik. Und was sehr komisch war, ich hatte in der Zeit wirklich 2 Wochen, bin ich ausgefallen, komplett
mit wegen Zahnschmerzen.
Wahnsinnigen Zahnschmerzen. Mir wurde ein Zahn gezogen, wie genau wie in der Geschichte.
Das nennt man Emphase.
Ja, ich war total dabei, authentisch, das erlebt.
Diese Graphic Novel funktionierte ja auch, ohne vorher eine Idee zu haben, was es sich eigentlich mit dieser deutsch-deutschen Geschichte passiert ist in dieser Zeit. War das auch Teil eures Plans, möglicherweise auch Leute da ranzuführen, ja, Schüler, junge Leute, die das vielleicht noch nicht so richtig registriert haben oder verarbeitet haben oder das möglicherweise noch keine Rolle spielte in deren Geschichtsbildung, was damals 89 los war?
Ja, also das war auf jeden Fall ein Ziel dabei, genau, also auch Leute zu begeistern, die sich nicht per se für diesen Stoff so interessieren. Und eine Geschichte zu erzählen, die man auch lesen kann, weil man eben eine Familiengeschichte lesen will.
Und das ist ja eine sehr drastische Familiengeschichte. Und also es ist zwar ein Verrat, der vor dem Hintergrund der DDR, den es ohne DDR nicht gegeben hätte, möglicherweise, aber Verrat gibt es ja in anderen Konstellationen möglicherweise auch, ne, oder? Also diese Familiengeschichte.
Auf jeden Fall. Und für die DDR kommt vielleicht nochmal dazu, dass zumindest in meiner Wahrnehmung, ich glaube, Max würde das auch so sehen, der Riss oft durch auf Familien auch hindurch ging. Und so ist es ja in der Familie. Und da geht es ja auch um einen Verrat in der Familie. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber Bruder und Schwester, die eben ganz andere Wege einschlagen, das hat uns ziemlich interessiert.
Auch nochmal finde ich interessant, wie sich der Vater von der Ingrid positioniert hat. Also wo man selber sagt, also wenn ich jetzt, also hätte mein Vater das für mich gemacht oder so. Man überprüft sich selbst, ja, in seiner Familie.
Ich fand auch einfach nochmal wieder, man hat das ja alles schon mal gehört und weiß das ja theoretisch, aber wie sehr auf Messers Schneide da in diesen Tagen im November alles stand. Also dass man wirklich sich so fragt, wie kam dieses Wunder zustande? Wie hat das funktioniert? Und ihr fragt ja selbst, ob nicht möglicherweise dieser Fall der Mauer nur möglich war, weil am 9. November der Staat DDR schlicht gepennt hat. Wie ist denn eure Privatmeinung dazu?
Natürlich wäre es auch so gekommen, also wenn dieser Abend nicht so verlaufen wäre. Das wäre ja nicht mehr lange haltbar so gewesen. Aber dennoch, wenn man sich das mal so anguckt, das hat uns richtig Laune gemacht zu verfolgen, wie das Weltgeschichte manchmal auch durch den Zufall geprägt wird. Und dass da eben also eine Führungsriege einen Abend verpennt, der sie also letzten Endes ja irgendwie außer Kraft setzt. Das ist herrlich, dass das möglich ist.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Jetzt habt ihr 2 Graphic Novels gemeinsam gemacht. Wird es eine weitere geben?
Hoffen wir doch mal.
Was glaubst du? Aber es gibt noch keine konkreten Pläne und kein historisches Ereignis.
Doch, es gibt ein Ereignis, was uns sehr interessiert. Das hat aber noch ein bisschen Zeit. Das ist die Oktoberrevolution 1917. Ganz spannend. Und wir würden unheimlich gerne was machen, was auch im Buch auftauchte, nämlich was zu Diktatoren.
Da gibt es ja Fische, die alle Diktatorennamen haben.
Ja,
im Aquarium,
die Journalisten. Schlimme.
Ja, schlimme.
Jetzt aber erstmal Treibsand. Das ist die Graphic Novel von Kitty Kahane, Alexander Lahl und Max Münch. Das Buch ist bei Metrolit erschienen, hat 176 Seiten, kostet 20 Euro. Und ja, vielen lieben Dank für euren Besuch. Ja,
Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Also,
an dieser Stelle bietet sich eine kleine Moderation an, beziehungsweise der Hinweis darauf, falls Sie in den vergangenen Tagen irgendwo in Berlin und Brandenburg ein herrenloses Buch gefunden haben sollten, könnte es sich um ein Exemplar jener Bücher handeln, die wir in jeder Woche in Berlin und Brandenburg aussetzen. In diesem Fall könnten Sie ab 19 Uhr, also in genau einer Minute, bei uns anrufen und haben dann die Chance, ein prima Buchpaket zu gewinnen. Unsere Nummer ist 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Literaturagenten mit Gesa Ufer und Marion Brasch.
Und wir reden gleich mit dem Berliner Schriftsteller und Arzt Jakob Hein über ein Buch, das hat geschrieben ein weißer Russe. Und zwar handelt es über eine fiktive osteuropäische Diktatur. Und die weißrussische Regierung hat es sich nicht nehmen lassen, das Buch gleich erstmal zu verbieten.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Der Berliner Schriftsteller und Arzt Jakob Hein ist heute unser Gast in der Rubrik Autoren sind auch nur Leser. Herzlich willkommen, Jakob.
Hallo, schönen guten Abend euch.
Oh Jakob, du hast für heute das Buch Paranoia des Weißrussen Viktor Martinowitsch vorgeschlagen. Das ist ein Roman, der in einer namenlosen, aber offenbar osteuropäischen Diktatur spielt.
Hält es in Weißrussland, da gibt's nichts. Also
da gibt's gar nichts.
Ziemlich dünn von Martinowitsch bemäntelt, um nicht erschossen zu werden von Lukaschenko, sonst ist es Weißrussland, Punkt.
Okay, aber Held ist so ein junger Schriftsteller, der wohl ja relativ unauffällig zufrieden in diesem System vor sich hinlebt, bis er dann so eine doch wohl recht leidenschaftliche Affäre mit einer Frau beginnt, die dann wiederum vom Erdboden verschwindet. Das alles ist ja eigentlich schon schlimm, was aber nun passiert, dass er es mit dem gefürchteten Geheimdienst zu tun bekommt. Er wird ständig zu Verhören geladen und es beginnt eben wirklich so eine waschechte Paranoia. Was ist das jetzt eigentlich für eine Art von Roman? Also würdest du sagen, das ist Politthriller oder eine Liebesgeschichte? Also was für ein Label würdest du dem Roman erstmal so anbappen?
Also das ist meiner Meinung nach erstmal der Roman zu 25 Jahre Mauerfall, den man lesen sollte, weil er nämlich über eine Zeit berichtet, die es noch gibt in Weißrussland. Aktive Diktatur, aktive Repressalien von der Staatssicherheit und sozusagen ein aktiver Aufruf, wenn man den richtig liest, auch sich da auch zu engagieren und was dagegen zu tun, dass da so ein verbrecherischer Diktator in einem europäischen Nachbarland an der Macht ist. Es ist ein dreiteiliger Roman. Mhm. Im ersten Teil verknallt sich der Hauptheld in eine wahnsinnig tolle Frau und wir verlieben uns alle mit ihm, weil die Liebe so schön ist. Im zweiten Teil wird von dieser Liebe der beiden berichtet, allerdings absurderweise in Stasi-Protokoll oder in Staatssicherheitsprotokollen. Dadurch ist es so lustig, die Liebe wird so seziert von Archäologen, die dann den Mülleimer durchwühlen oder die dann irgendwelche Gesprächsprotokolle zwischen Gogol und Füchsin, so heißen sie bei ihren Überwachern, aufzeichnen. Und das ist auch tragisch, also viel, viel besser als das Leben der anderen, aber eben so eine ähnliche Perspektive. Und im dritten Teil bricht dann der jugendliche Liebhaber völlig zusammen. Seine Geliebte ist schwanger und man weiß nicht, ob es vom großen Diktator oder von ihm ist, denn sie, der große Diktator ist verliebt in sie und deswegen kann die Liebe des jungen Schriftstellers und dieser wunderschönen Latte Macchiato-Trinkerin nicht glücklich werden. Also so ein Lesevergnügen hat man selten. Ich fand wirklich drei Bücher in einem und gut geschrieben und sehr, sehr mutig. Viktor Martinowitsch kann nicht mehr in Weißrussland leben und sein Buch hat es eben auch nur zwei Tage in die Buchregale geschafft, in diesem angeblich freien Land, bevor es dann eben da verbannt wurde.
Mhm. Weißt du, mit welcher Begründung es verboten wurde, beziehungsweise vom Markt genommen wurde?
Ich glaube nicht, dass Lukaschenko interessiert. Ja. Das ist so ein Frontalangriff gegen die Diktatur dort, dass ich glaube, welcher Weißrusse sollte nach Gründen fragen? Mhm. Wenn du direkt nach Minsk fliegen willst, also sagen wir, du fliegst von Paris aus nach Minsk, dann ist sozusagen in Paris ist dann ein Beamter der weißrussischen Staatssicherheit, der dich kontrolliert. Also das ist so eine unverschämte Diktatur, also im Wortsinne, dass das glaube ich vollkommen das uninteressant ist. Die bringen halt auch ab und zu mal ein paar Leute um und wenn man nicht auch noch der Nächste sein will, dann fragt man halt nicht, warum das passiert ist.
Das Buch heißt ja Paranoia. Wie vehement ist dieses Gefühl oder ist dieses Gefühl wirklich eins, was sich durch dieses gesamte Buch auch durchzieht?
Es ist, es gibt den schönen Psychiatersatz, bloß weil man Paranoia hat, heißt es ja noch lange nicht, dass man nicht verfolgt wird. Es ist schon ein Gefühl, was sich vermittelt, wenn er seine Kurzgeschichte löscht oder seine Geschichte löscht, weil er Angst hat, dass er deswegen von den schwarzen Audis beschattet wird, bevor er herausfindet, dass er sich in die falsche Frau unsterblich verliebt hat. Das Gefühl vermittelt sich schon, allerdings ist es eben wirklich sehr witzig zu lesen, weil es eben auch so ein bisschen ein Buch über Schreiben ist, also der Leser wird da so nett einbezogen und dann merkt man ja, dass eigentlich der Autor ziemlich mutig ist, sowas zu bauen und sowas zu machen und dann merkt man, dass sich der Autor von diesem Gefühl ja offensichtlich befreien konnte.
Du hast schon anklingen lassen, dass du selbst total hingerissen bist von diesem Buch, aber mich würde trotzdem nochmal interessieren, was so diesen Ton betrifft, in dem das erzählt wird. Also ist das nicht auch in erster Linie wirklich unglaublich deprimierend, was wir da lesen?
Nö, es sind ja drei Bücher und dieses Stasi-Buch ist eben so, wie es ist. Es ist eben relativ deprimierend, aber wenn man sich vorher in beide jugendlichen Protagonisten mit verliebt hat, dann hat man da so eine Position, dass man denen irgendwie wünscht, dass sie entkommen mögen, was sie nicht schaffen werden, das ist klar. Und und er hat auch sehr viel Humor und er erzählt eben auch ganz viel so lustige, bittere Geschichten oder eben, was ich schon erwähnte, wenn da eben der Mülleimer von der Stasi durchsucht wird und da ein Protokoll über den Mülleimer gemacht wird, das hat eine grotesk-komische Seite, sehr schwarzhumorig und auch die Form des Widerstandes, die man offensichtlich da in Weißrussland sich gerade noch so traut, das ist alles sehr komisch und also mich hat es überhaupt nicht deprimiert, weil es wirklich erhebende Literatur, das macht Spaß zu lesen und irgendwie dachte ich auch, ach, das ist mal ein sinnvolles Buch, hier ist man ja schon, schreibt man ja schon ein mutiges Buch, wenn man darüber schreibt, dass man Leberflecke am Penis hat, dagegen ist das wirklich ein mutiges Buch.
Drei Bücher in einem, sagt Jakob Hein über Viktor Martinowitsch Paranoia, vorgestellt hat er es und dringend empfohlen. Die deutsche Übersetzung von Thomas Weiler ist jetzt im Verlag Wohland und Quist erschienen, hat 400 Seiten und kostet 24,90 €.
Und Jakob Hein höchst selbst können Sie in gut einer Stunde erleben. Heute ist nämlich genau wieder Reformbühne Heim und Weltabend. Und zwar ja eben seit 7.9. in der Panorama-Lounge am Strausberger Platz 1.
Ja, über dem Himmel von Berlin. Vielen Dank.
Viel Spaß. Tschüss, Jakob.
Vielen Dank. Ja, danke
Ciao.
Euch.
Bye, bye.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Jede Woche verteilen wir ja unauffällig in Berlin und Brandenburg Bücher mit der Bitte, hier in der Sendung um 19 Uhr anzurufen. Es rufen viele Leute an, die diese Bitte irgendwie nicht so richtig verstanden haben, die einfach nur hören, ach, da gibt's ein Buchpaket zu gewinnen, da rufe ich sofort an, aber die den Vorspruch, dass nämlich dieses Buch gefunden werden will und soll, nicht ganz verstanden haben, aber
wirklich autorisiert ist Annabelle.
Hallo. Herzlich willkommen, Annabelle. Annabelle. Jetzt.
Hi.
Hi, Tag.
Hallo.
Annabelle, also wir brauchen natürlich erstmal die Losung, weil wir haben hier gerade geschildert, wir haben es hier immer wieder mit Leuten zu tun, die sich auch wirklich so die Preise erschleichen wollen. Mhm. Deswegen brauchen wir von dir die Losung. Was steht vorne in dem Buch drin, was du gefunden hast?
Ich möchte es natürlich total ehrenwert machen. Da steht drin, dreimal täglich 20 Seiten in
Bravo.
Der Parole.
Richtig. Und es handelt sich um welches Buch?
Es handelt sich um das Buch Die literarische Notapotheke.
Hast du schon mal einen Blick reingeworfen?
Ich habe mal reingeguckt, ja, das ist, glaube ich, ein ziemlich tolles Buch. Also es gibt sehr viele Kapitel, die auf eine Art Ratgeber sind für Bücher, die man in bestimmten Lebenssituationen lesen sollte. Zum Beispiel, wenn man Probleme mit seiner Mutter hat, sollte man von Dürer Der Liebhaber lesen. Und in vielem habe ich mich schon wiedererkannt.
Ach, tatsächlich, ja?
Ja,
sehr toll.
Die haben ihr Talent überschätzt. Oder... weniger bei, sie werden von einem Stalker verfolgt, aber ich glaube, es ist für jeden was dabei.
Ja, also die Ratgeberregale sind der Buchhandlung sind ja tatsächlich voll mit Büchern für alle Lebenslage. Viele davon taugen nichts, wie wir wissen. Dieses Buch, diese literarische Notapotheke, die ist tatsächlich auch ein Ratgeber, eben ein anderer, genau wie du sagst, der Name sagt es ja auch, empfiehlt Bücher, also dieses Buch empfiehlt Bücher und zwar Klassiker. Bei welchen, also du hast schon gesagt, sie haben ihre Talente offenbar überschätzt. Was ist Talent? Wurde denn oder hast du dich denn überschätzt?
Es war ein bisschen zugespitzt, aber also Selbstzweifel kennt, glaube ich, jeder und in jedem Beruf vielleicht auch. Ich habe die mitunter auch, weil ich selber auch schreibe und da sind die, glaube ich, vorgegeben, dass man die hat.
Das ist aber echt ganz gut, ja. Aber es sollte auch nicht zu sehr, so zu stark sein. Wo genau hast du das Buch eigentlich gefunden?
Ich habe es gefunden an der Akazienstraße, Ecke Vorbergstraße in Schöneberg.
Ah, da haben wir diverse Mitarbeiter, die sich in dem Kiez rumtreiben. Ja, gut also, möglich. Jetzt hast du ja dadurch, dass du hier angerufen hast, natürlich ein richtig schickes Buchpaket gewonnen. Da ist auf jeden Fall drin unser Favorit in dieser Woche, Florian Werner, Helium und Katzengold. Es ist auch drin diese tolle Graphic Novel Treibsand. Dieses Hörbuch Walt Whitman und Iggy Pop, Children of Adam ist dabei. Was können wir dir denn da noch so drauf packen? Was liest du sonst noch gerne?
Ich lese sehr gerne Kurzgeschichten. Ich mag Peter Stamm und Angelika Klüssendorf.
Da wird sich sicher was machen lassen.
Super, das ist toll. Ich freue mich sehr.
Und für alle Hörer, die jetzt dieses Buch dieses Mal nicht gefunden haben, nochmal ganz kurz die Angaben. Das Ganze, die literarische Notapotheke, ist von Karl-Heinz Bittel und Margit Schönberger verfasst worden, mit Römer Knauer erschienen. Und das Taschenbuch kostet 9,90 Euro. Wir wünschen ganz, ganz viel Spaß mit dem Buchpaket.
Und danke. Viel Erfolg beim Selberschreiben.
Danke.
Okay.
Tschüss. Tschüss, Annabelle. Tschüss.
Ganz früh morgens, da klingelt mal wieder der Wecker. Ich werfe mich aus dem Bett und überlege wie jeden Morgen, ob ich meine Wohnung durch die Tür oder durchs Fenster verlasse. So beginnt eine Geschichte von Tobias Herre, genannt Tube. Er gehört zur Berliner Lesebühne Die Surfpoeten und die Geschichte steckt in einer Smartphone-App. A Story a Day heißt das Programm, mit dem man für monatlich 3,59 Euro täglich eine neue Kurzgeschichte aufs Handy bekommt. Ausgedacht hat sich das der Verlag Wolland und Quist und alles darüber erzählt uns jetzt einer der beiden Verleger, Leif Greinus, live bei den Literaturagenten.
Hallo Leif.
Hallo Marion.
Tag. Die App gibt's jetzt seit ein paar Wochen. Seid ihr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf?
Also wir haben natürlich ein langfristiges Ziel, was die Downloadzahlen betrifft und auch die Abonnenten. Aber jetzt so der Anfang war ganz gut und besonders dann im direkten Kontakt mit potenziellen Lesern auf den Buchmessen war das sehr eindrucksvoll.
Wie haben die reagiert? Also was haben die so?
Wir waren sehr erfreut, also weil tatsächlich diese Bahnfahrten waren für die meisten so ein Argument, dass man da irgendwie eine Kurzgeschichte liest und nicht immer nur bei Spiegel Online rumschaut oder bei anderen Seiten, sondern tatsächlich sich Literatur zuführt und das fanden die alle ganz großartig.
Ist das eure App inzwischen, also gibt es ein Vorbild dafür oder seid ihr die Einzigen, die sowas machen?
Nein, also wir waren damals schon, als wir die Idee entwickelt haben, das ist jetzt schon fast 2 Jahre her, gab es davon weit und breit nichts Vergleichbares. Es gibt mittlerweile auch eine App aus der Schweiz, Brotseiten nennen die sich, die ähnlich funktioniert, aber doch am Ende wieder ganz anders und wir hatten da kein Vorbild, sondern haben unseren Fundus angeschaut. Wir haben über 1400 Kurzgeschichten in den 10 Jahren jetzt verlegt und da lag das irgendwie nahe.
Leif, du musst noch mal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, denn die meisten der Autoren, die man jetzt auf der App lesen kann, die stellen ja ihre Texte auch kostenlos ins Netz. Also warum sollte ich denn jetzt 3,59 Euro im Monat für Texte zahlen, die ich doch vielleicht auch umsonst kriegen könnte?
Oh, also ich denke, dass die meisten Autoren, zumindest die, die wir jetzt im Programm haben, das nicht unbedingt kostenlos ins Netz stellen, aber selbst wenn, sorgen wir dafür, dass es eine schöne Auswahl ist. Also eine gut komponierte Auswahl mit Autoren, die relevant sind und die Spaß machen. Und diese Auswahl, diese Zusammenstellen, das ist, glaube ich, unser großer Pluspunkt.
Mhm. Bis jetzt sind es ja hauptsächlich Autoren eures Verlages beziehungsweise Lesebühnenautoren, die ihre Geschichten veröffentlichen. Soll beziehungsweise wird sich das irgendwann ändern? Und wen seht ihr da noch so? Oder holt ihr möglicherweise auch andere Verlage ran, die da...
Genau, das ist geplant. Also wir haben jetzt hier erstmal eine Basisversion geschaffen, die auch jetzt erstmal nur unsere Texte dort einspeisen kann in die App. Also unsere ganzen Kurzgeschichten, die digitalisiert sind. Und als nächstes wird es eine Erweiterung geben, wo wir auch fremde Texte einladen können. Und da gibt es natürlich schon Gespräche, also gerade bei uns im Indie-Kreis mit dem Verbrecherverlag aus Berlin oder auch mit Meirich aus Hamburg. Es gibt auch mit Literatur, Festivals und Preisen schon Vorabsprachen, wie man miteinander kooperieren kann. Also wir sind da offen, wollen das technisch erstmal ganz sauber halten und testen und wenn das dann soweit ist, dann auch Kooperationspartner mit reinholen.
Und gibt es Kriterien, die die Texte erfüllen müssen, um in eure App zu kommen? Also müssen die irgendwie besonders kurz sein oder besonders lebendig oder irgendwie?
Also dadurch, dass es bis jetzt Texte sind, die bei uns auch schon im Buch und Maschinen sind, sind die auch schon gewisse Kriterienkataloge durchlaufen. Also die haben ja nicht alle die Auswahl geschafft von den Autoren, die bei uns verlegt worden sind. Und bei zukünftigen Texten, die wir jetzt noch nicht kennen, wird es sicherlich auch ganz harte Maßstäbe geben, die werden wir lesen und die Texte müssen uns überzeugen und die müssen zu unserem Programm auch passen und auch zu der App an sich und dann kommen sie da rein.
Mhm. Wie ist denn das? Ordnet ihr die Geschichten den Tagen so zu? Also, dass man irgendwie sagt, okay, heute ist Montag, da braucht man was Motivierendes, weil die Leute ohnehin schlecht drauf sind oder unterliegt das dem Zufallsprinzip?
Wir haben da einen Mitarbeiter, der sich da reinliest, der jetzt auch erst seit 2 Jahren bei uns ist, also auch noch nicht alle Texte kennt, sondern nur einen Bruchteil und der liest sich in die ganzen Geschichten rein und stellt das jetzt mehr oder weniger nach seinem Gusto zusammen. Und müssen wir sehen, ob wir das dann irgendwie ändern. Es wird sicherlich auch dann Anlässe geben und Texte geben, die dann besonders gut passen, die wir dann auch da platzieren. Momentan ist das noch relativ chaotisch.
Und werden denn die Autoren dann ein bisschen beteiligt? Also wird das irgendwie umgelegt? Das ist wahrscheinlich doch ziemlich kompliziert, oder?
Nein, das ist nicht sonderlich kompliziert. Also wir wollen, dass die Autoren beteiligt werden zu 50%. So handhaben wir das auch bei unseren regulären E-Books. Also da sind wir auch der Meinung, dass diese Erlöse hälftig geteilt werden sollten zwischen Verlag und Autor. Und dasselbe Prinzip wenden wir auch bei der App an. Es wird tagesgenau abgerechnet, also wie viele Abonnements gab es an dem Tag, wie viel ist da zusammengekommen. Und dann wird der Erlös nach Abzug der Rabatte an iTunes und Google Play Store wird der Erlös hälftig geteilt.
Also wenn ich mich nicht irre, ist die App jetzt so, glaube ich, einen guten Monat draußen, oder?
Ja, genau.
Ja. Anfang November. Also anfangs haben ja so eine Apps oftmals noch so Kinderkrankheiten. Habt ihr sowas, hat eure sowas auch? Müsst ihr noch an irgendwelchen Dingen arbeiten, außer an inhaltlicher Auswahl der Texte?
Da gibt es immer noch kleine Krankheiten, nichts Gravierendes. Selbst uns hat es betroffen, dass wir dann einmal keine neuen Geschichten bekommen haben. Aber unsere Programmierer haben das gelöst. Jetzt gibt es noch 1-2 kleine Bugs, die sind in der Funktion nicht weiter auffällig, aber trotzdem nicht ganz so schön, die müssen noch behoben werden. Also einfach, wenn man schon den Text gelesen hat, dann wird der später nicht so angezeigt, als ob er schon gelesen worden wäre, sodass man keinen Überblick hat über die Texte, die da schon gelesen worden sind. Ja, so eine Kleinigkeiten müssen noch behoben werden.
Also harmlose Kinderkrankheiten. Live Krainus über die App A Story A Day. Die gibt's für iPhone und Android. Und das monatlich kündbare Abo, auch nicht ganz unwichtig, kostet 3,59 €.
Vielen Dank für Live. Tschüss.
Tschüss. Okay, ciao.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Als Eugen Ruge den Deutschen Buchpreis bekam, hat er relativ nüchtern reagiert. Schließlich sei er nur Mathematiker, hat er damals gesagt, ganz lakonisch. Kein Wort darüber, wie langwierig und schwer die Arbeit an seinem Debütroman in Zeiten des abnehmenden Lichts war. Seit dem Buchpreis sind 3 Jahre vergangen, also seit seinem. Inzwischen hat Ruge ein weiteres Buch veröffentlicht. Cabo de Gata heißt die Erzählung, in der es um die Krise eines Schriftstellers geht. Diese Geschichte habe ich erfunden, um zu erzählen, wie es war, sagt der Autor. Und er wird sicher noch mehr zu erzählen haben über Geschichte, Literatur und Theater. Eugen Ruge, morgen Abend ab 20 Uhr in der Georg-Büchner-Buchhandlung Wörterstraße 24 in Prenzlauer Berg. Morgen hören Sie um 16.40 Uhr wieder, wie unsere sendereigene Bestsellerliste genau zustande kam in dieser Woche in der Radio 1 Bücherliste. Ermitteln wir ja mit Hilfe unserer Lieblingsbuchhandlungen in Berlin und Brandenburg, welche Bücher Sie besonders gern gekauft haben. Auf Platz 3 steht Dave Eggers viel diskutierter Roman The Circle. Auf der 2 ist Sophie Oksanen mit Als die Tauben verschwanden. Und auf der 1 in dieser Woche Robert Seethalers schöner, stiller Roman Ein ganzes Leben. Neu auf der 8 ist der Roman des israelischen Autors Meir Shalev, 2 Bären. Es geht darin um einen Mordfall, der 80 Jahre später aufgeklärt wird und ganz alte Wunden aufreißt. Ein Roman über Liebe und Treue, über Männerfreundschaft und Verrat, den wir Ihnen morgen um 16.40 Uhr im Rahmen der Radio 1 Bücherliste näher vorstellen werden.
Und klar kann man anderen beim Lesen und Erzählen zuhören, doch wie wär's mal mit eigenen Texten? Dafür gibt es den Poetry Slam, den hat jetzt auch das Friedrichshainer Theater Verlängertes Wohnzimmer entdeckt und lädt zum ersten Mal ein auf die Poetry Couch. In 3 Runden zeigen 4 Slammer jeweils 5 Minuten lang, was sie können und am Ende entscheidet wie immer das Publikum. Sollten Sie Ambitionen haben, darin als Teilnehmer mitzumachen, müssten Sie auf die Homepage gehen, theaterverlängertes Wohnzimmer.de und da können Sie sich als Teilnehmer bewerben bzw. anmelden oder sollten Sie einfach nur so dabei sein wollen. Die Poetry Couch findet am Dienstag statt, 25. November um 20 Uhr im Theater Verlängertes Wohnzimmer, Frankfurter Allee 91 in Friedrichshain.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Ja, und wir
haben unseren Pflichttermin wahrgenommen heute.
Wir machen uns jetzt mal so langsam wieder in Richtung Heimat auf den Weg. Und hier folgt eine sehr, sehr hübsche Sendung, ein sehr hübsches, dreckiges Dutzend zum Thema grauer Herbst. Und zwar diesmal wirklich zu Büchern.
Ja, genau. Also Silke Super hat sich das literarische Thema zu eigen gemacht. Sie spricht bzw. lässt Musiker sprechen über Schreibblockaden, Frauenliteratur, Umzugskisten voller Bücher, Musiker, die gerade Bücher schreiben und so weiter. All das wird eine Rolle spielen ab 19 Uhr bis ab 20, nee, wie spät haben wir es denn eigentlich? 20 Uhr dann gleich.
Genau. Nächste Woche sind hier wieder Thomas Böhm und Lydia Herms und wir sagen Winke, Winke.
Nämlich Gesa Ufer
und Marion Brasch.
Wiederhören.
Tschüss.